16.03.24, Israel im Krieg, Tag 162. Ich sitze heute bei mir zu Hause mit einem Deutsch-Schweizer bzw. Schweizer-Deutscher namens Tom David Frei, Frei mit Y, den ich zum zweiten Mal in meinem Leben treffe, weil er jetzt auch als Dokumentarfilmer und freier Journalist zum zweiten Mal in den letzten 5 Monaten, ich glaube sogar zum dritten Mal, hier jetzt vor Ort ist, um sich ein Bild der Lage zu machen. Ich habe ihn heute getroffen, um auch mal so ein bisschen ihn zu hören, allgemein, was er so durchmacht hier in Israel, was so seine Meinung zu allem Möglichen hier ist. Und bei der Gelegenheit dachte ich natürlich, ihn auch hier in meinen Podcast einzuladen. Aber bevor wir zu Tom kommen, kurzes Update. Es gab heute eine Schussattacke in der Stadt Hebron, wo ein Terrorist das Feuer eröffnet hat auf eine jüdische Community. Er wurde neutralisiert von israelischen Soldaten. Sirenen im Norden des Landes leider auch wieder wie jeden Tag eigentlich in den letzten 5 Monaten aufgeheult. Bittere Situation der Norden Israels, wie ich jetzt schon seit Wochen und Monaten immer wieder sage, liegt natürlich nicht im Fokus der Berichterstattung. Ist bedauerlich, sollte ein Stück weit mehr behandelt werden, weil wir dort jeden Tag beschossen werden. Und ich hoffe, dass sich diese Situation im Norden irgendwie regeln wird. Zu allerletzt, bevor wir zu Tom kommen, natürlich die Geiselsituation, nach wie vor 134 Geiseln. Wir warten immer noch darauf, im Endeffekt, wie sich die Situation mit diesem Deal entwickeln wird oder nicht entwickeln wird. Die Hamas hat jetzt grünes Licht gegeben, wobei man da immer sehr vorsichtig sein muss, wenn man grünes Licht bei Terroristen sagt. Aber sie haben grünes Licht gegeben zu ihren Bedingungen und ihre Bedingungen sind natürlich ganz, ganz weit oben angesetzt. Also man merkt richtig, dass es ihnen das Leid der eigenen Bevölkerung am allerwertesten vorbeigeht, sondern sie im Endeffekt Maximalforderungen stellen wollen, um Israel natürlich in eine Situation zu bringen, wo man entweder Nein sagt, weil man diese Maximalforderungen weil man darauf nicht eingehen kann, oder wenn man darauf eingeht, hier eigentlich mehr oder weniger fast schon Selbstmord begeht. Weil sie wollen für jede weibliche Geisel wollen sie 50 Terroristen frei bekommen. Unter den Terroristen, die sie frei bekommen wollen, wollen sie auch Megaterroristen mit sehr viel Blut an ihren Händen. Ja, nicht nur an ihren Händen, sondern an ihren ganzen Körpern. Das ist eine sehr, sehr bittere Situation. Also wir befinden uns hier wirklich in ganz, ganz krassen Dilemmasituationen. Und was soll ich sagen? Ich bin irgendwo froh, dass ich nicht die Entscheidungen hier in diesem Land fällen muss, weil es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart, aber mein Herz ist bei den Geiseln und deshalb hoffe ich, dass wir bald gute Neuigkeiten haben werden. Tom, du bist zum zweiten oder dritten Mal jetzt in Israel? Zum dritten Mal zeigst du mir. Zum dritten Mal in Israel in den letzten 5 Monaten. Dann fangen wir vielleicht mal damit an. Was ist so dein Eindruck des Landes jetzt, die letzten Male, die du hier warst, auch dieses Mal, wenn du die 3 Male auch miteinander vergleichst, was ist dein Eindruck?
Ja, der Eindruck ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, über welche Region man spricht. Israel ist ja nicht einfach ein Land, in dem jede Stadt sich gleicht. Der Norden ist ganz anders als der Süden. Der Westen ist anders als der Osten. Natürlich gibt es Unterschiede. Als ich direkt nach dem 7. Oktober das erste Mal nach Israel gekommen bin, da schien das Land einfach nur in Schockstarre. Die Straßen waren leer. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Klar war, irgendeine militärische Aktion oder Antwort wird kommen. Ich war ja auch dann direkt bei den Kibbuzim, die ja so hart getroffen wurden, unterwegs und hab mir das alles angeschaut. Die vielen Reservisten, die ja eigentlich aus ganz normalen Berufen kommen, das sind ja nicht alles Berufssoldaten, sondern das sind ja Menschen wie du und ich, die dann einfach aus dem normalen Leben rausgerissen wurden und die dann nicht wussten, wo die Reise hingehen wird. Da war dann natürlich die Anspannung sehr groß. Mittlerweile ist es so, als ich jetzt im März wiedergekommen bin, da bin ich aus dem Flugzeug gestiegen und im Flugzeug selbst schien die Lage erstmal relativ entspannt und dann tritt man aus dem Flugzeug raus und das Erste, was man sieht, sind wieder die Bilder der Geiseln und man merkt, dass Israel einfach noch im Jahr 2023 festhängt. Und andererseits dann aber sieht man auch, dass die Menschen hier weitermachen, ja auch weitermachen müssen. Man kann ja nicht das ganze Leben jetzt zum Stillstand bringen. Das wäre ja auch die falsche Antwort auf diesen Terror. Also es ist so ein Balanceakt, glaube ich, zwischen immer noch einem Schockzustand, einem Trauma, das noch lange nicht bewältigt wurde, weil man befindet sich ja gerade wegen der Geiseln noch in der akuten Situation. Also man kommt noch gar nicht zu einem Aufarbeiten. Und dann droht natürlich im Norden weiterhin ein großer Krieg auszubrechen. Täglich ist da oben Raketenbeschuss. Auch als ich jetzt gerade wieder da oben war, sind die Sirenen wieder aufgeheult, sind mir direkt Raketen über den Kopf wieder geflogen. Kiryat Shmona, die Stadt, ist immer noch komplett eine Geisterstadt. Die Menschen wurden evakuiert, also von Normalität kann man zumindest noch nicht sprechen.
Du, und wenn du mal so guckst, du bist die letzten drei Monate, die letzten fünf Monate dreimal da gewesen. Die Frage, vor dem 7. Oktober hattest du ja auch, so wie du mir jetzt kurz unter uns erzählt hast, Kontakt zum Land und überhaupt Interesse. Wenn du mal vergleichst, wie du Israel wahrgenommen hast in den letzten Jahren und jetzt seit dem 7. Oktober. Zum einen, was hast du hier im Land gesehen, was sich verändert hat und auch so in Bezug zu dir selbst? Wie nimmst du dich selber wahr seit dem 7. Oktober? Was machst du persönlich durch?
Ich hänge auch irgendwie in der Zeitschleife fest, weil der 7. Oktober auch mich ganz stark getroffen hat. Und das, obwohl ich jetzt nicht jüdisch bin und auch nicht aus so einem christlichen Grund an der Seite Israels stehe, wie das ja manche Menschen betrifft. Aber einfach das mitzubekommen, was da am 7. Oktober passiert ist, dieses Level an Grausamkeit, das ist so barbarisch gewesen. Und weil sich ja eben die Geiseln noch immer in der Hand der Terroristen befinden, ich kriege diese Gedanken nicht aus dem Kopf, was denen möglicherweise widerfährt. Ich kriege sie nicht aus dem Kopf. Und das beschäftigt mich eigentlich jeden Tag auf irgendeine Weise. Auch wenn natürlich ich ein normales Leben weiterlebe und normale Dinge tue und dem Alltag nachgehe. Aber ein Zurück gibt's da nicht. Und vor allen Dingen aber auch wegen des sehr lauten Schweigens in großen Teilen des Westens. Und dieses laute Schweigen, das ja mittlerweile auch umgeschlagen ist in eine anti-israelische Rhetorik, die mir persönlich Sorge macht, weil sie einfach in vielen Fällen einer krassen Täter-Opfer-Umkehr gleicht. Ich bin manchmal wirklich am Zweifeln. Ich bin am Zweifeln darüber, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt. Ich bin am Zweifeln darüber, ob das am Ende gut geht.
Ja, du sagst es, was ich auch schon seit Wochen und Monaten jetzt, insbesondere in den letzten ein, zwei Monaten wahrnehme, dass im Endeffekt die Geiselsituation sehr vielen Menschen mittlerweile gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Also man sieht irgendwie, dass die Menschen besorgt sind um das Wohlergehen der Menschen im Gazastreifen. Man bittet um humanitäre Hilfe. Nein, man fordert, den ganzen Tag höre ich, was man irgendwie von Israel fordert. Israel solle dies, Israel solle jenes tun und so weiter und so fort. Alles schön und gut, aber was ich nicht höre, was ich nicht fühle, ist, dass wirklich massenweise Menschen im Westen, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein im Westen der Welt, im freien, demokratischen Westen, dass da wirklich viele Menschen sich wirklich Sorgen um diese Geiseln machen. Und da frage ich dich, Tom, ist da mein Anschein richtig? Also geht es den Leuten mittlerweile, haben die Leute es vergessen, dass 134 Geiseln unschuldige Menschen, die an irgendeinem Tag einfach mal so aus ihrem Leben gerissen wurden in irgendwelche Terrortunnel, wer weiß, was ihnen dort seit über 160 Tagen widerfährt, blenden so viele Leute das wirklich aus?
Das ist eine Schlüsselfrage. Auf die habe ich jetzt auch keine einfache Antwort. Ich habe aber eher das Gefühl, dass viele Leute das ausblenden wollen. Es ist ein aktives Übersehen oder ein aktives Nichtsehen wollen oder sogar ein aktives Relativieren. Wo das herkommt, ich könnte jetzt natürlich wieder über Antisemitismus sprechen und dann sagen alle, ach Gott, jetzt redest du wieder über Antisemitismus. Letzten Endes komme ich daran aber in vielen Fällen einfach nicht vorbei. Ich kann natürlich auch probieren, das Ganze jetzt ein bisschen kreativer zu gestalten. Mhm. Das Mitleid hält sich in Grenzen. Es gibt Menschen auch in meinem Bekanntenkreis, die zu vielen Tragödien, die sich auf dieser Welt ereignen, immer wieder Stellung beziehen. Und sobald es dann aber um israelisches Leid geht, wird von Kontext geredet, was ich schwierig finde, denn die Zivilisten, die ermordet wurden und die in Gaza gefangen gehalten werden, das sind einfach nur Menschen, ganz egal. Das sind genau die gleichen Menschen, wie es Menschen gibt, die eben in Gaza leben, wie es Menschen gibt, die in Deutschland leben, wie es Menschen gibt, die im Sudan leben. Und ich persönlich verstehe es nicht. Ich rätsele seit Jahren daran, ich lese viele Bücher darüber, ich bereise die Welt, ich probiere zu verstehen, warum das so ist. Aber was ich nur festhalten kann, ist, dass an jüdischem Leid die Welt nicht teilhaben will.
Das sind bittere Worte, die ich persönlich natürlich auch nach vielen Jahren der Beobachtung irgendwo mit dir teile. Ich beobachte aber auch als Sprecher der Armee natürlich jetzt in den letzten Monaten und nicht zum ersten Mal, sondern ich war ja auch vor vielen Jahren war ich mal offizieller Sprecher der Armee zwischen 2009 und 2017. Habe sehr viele Kontakte zu Medienmachern, so wie du einer bist. Habe sehr viele Freunde, die Journalisten sind. Die mir wirklich sehr, sehr eng sind und wir darüber uns auch immer wieder austauschen, wie eigentlich die Medienberichterstattung ist zu Israel. Und da habe ich einen Trend jetzt bemerkt in den letzten Wochen, wo ich in diesem Podcast auch zum Beispiel erzählt habe, was ich in der Zeitung Die Zeit gelesen habe, wo dieses Wort Vernichtungsfeldzug fiel. Dasselbe Wort fiel aber auch bei einer Spiegel Journalistin Amalia Heyer, die auch Israel Vernichtungsfeldzug vorgeworfen hat. Und wenn man diese Worte jetzt mit diesen Worten um sich schmeißt, während nach wie vor 134 Geiseln im Gazastreifen gefangen gehalten werden und die Terroristen statt ihren eigenen Leuten irgendwie zu helfen, genau das Gegenteil tun und diese Situation aufrechterhalten für den eigenen Machterhalt und um Terroristen mit Blut an den Händen aus israelischen Gefängnissen frei zu bekommen, da sollte man sich doch auch als Medienmacher fragen, wie man das dem Volk erklärt. Was ist denn dein Eindruck so, du als freier Journalist, viele Jahre auch unterwegs in dieser Branche, Wie nimmst du das wahr? Ist zum Beispiel das Wort Vernichtungsfeldzug, klingt das logisch? Wie kommt man auf sowas? Weil es ist ja kein Einzelfall. Es wirkt ja so, als wenn mehrere Journalisten diese Worte benutzen und das so eine Art Kettenreaktion fast schon ist. Ne? Der erste schreibt, der zweite, der dritte. Irgendwann gewöhnt man sich an dieses Wording.
Absolut, das ist ja Framing vom Allerfeinsten. Vor allen Dingen, weil es aber einfach eine Tatsachenverkehrung ist. Die Hamas hat ganz klar einen Vernichtungswunsch gegenüber Juden und dem haben sie eben am 7. Oktober Rechnung getragen und haben ja auch schon angekündigt, dass sie das in Zukunft wieder machen wollen. Entsprechend kann ich nur sagen, ich kann mir kein Land der Welt vorstellen, das militärisch darauf nicht reagieren würde oder müsste sogar. Ich persönlich kenne viele Soldaten des israelischen Militärs. Ich weiß, dass keiner von ihnen in irgendeiner Form einen Hass auf Zivilisten in Gaza innehat. Sie alle wünschen sich eigentlich nur, dass man entweder miteinander klarkommt oder zumindest sich in Ruhe lässt gegenseitig, dass man zumindest sagt, hey, wir müssen dann halt keine Freunde sein, dann kommen wir halt irgendwie miteinander klar. Wie das in deutschen Medien, ich verstehe nicht, wie es dazu kommt, dass man in deutschen Medien in israelischem Handeln einen Vernichtungswillen sieht, den sehe ich gar nicht. Also man kann sich das auch militärisch anschauen. Also Israel hat militärische Mittel, dass wenn man einen Vernichtungswillen hätte, dann hätte man da etwas umsetzen können. Was ich sehe, ist eine barbarisch, unmenschlich handelnde Terrororganisation, die erst jüdisches Leben wahnsinnig geschändet hat und die jetzt das Leben der eigenen Bevölkerung ausnutzt. Und ich verstehe nicht, dass man die Terroristen der Hamas nicht dafür in die Mangel nimmt, dass sie dafür verantwortlich sind, dass jüdisches Leben vernichtet wurde und wird und das Leben in Gaza von unschuldigen Zivilisten vernichtet wird. Denn sie haben ihr Geld in Terrortunnel investiert, in denen sie sich verstecken, feige unter der eigenen Zivilbevölkerung. Anders kann man es ja nicht nennen. Also wenn ich im Süden Israels unterwegs war und dann sehe ich auf einem Kinderspielplatz, dann steht da so eine Raupe, eine hübsche, und die eigentlich nur ein Bunker ist, also ein Raketenschutzraum. Den hat natürlich der israelische Staat dahin gebaut, weil er seine Zivilbevölkerung schützen möchte. Das ist ja genau das Gegenteil dessen, was die Hamas in Gaza macht. Die bauen Tunnel für ihre Kämpfer und stellen sich oben als Schutzschild ihre Bevölkerung drauf. Man kann, wenn man bei den Fakten bleibt, Israel keinen Vernichtungswunsch nachweisen. Es ist an den Haaren herbeigezogen. Es ist eine Verdrehung der Tatsachen. Und wie es im deutschen Journalismus dazu kommen kann, mir persönlich liegt es fern, darüber zu urteilen, wie es dazu kommen kann. Ich weiß nicht, welche psychischen Wirrungen man haben muss, um so zu berichten, wie es dazu kommt, dass man Opfer und Täter verdreht, wie es dazu kommt, dass man vor allen Dingen einfach die Hamas außen vor lässt. Also man kann auch nicht über diese Thematik berichten und man kann auch gerne Israel kritisieren für viele Handlungen. Das sollte man natürlich auch tun. Israel ist ein demokratischer Staat, der muss natürlich an einem anderen Maßstab gemessen werden als die Terroristen der Hamas. Aber die Hamas aus der Rechnung, aus der Gleichung rauszunehmen, das finde ich fast menschenverachtend.
Und genau das macht man leider, weil, lieber Tom, ich sehe teilweise Berichte in Zeitungen, wo in einem ganzen langen Artikel nicht einmal das Wort Hamas geschrieben steht, sondern es dreht sich alles um auf der einen Seite israelische Regierung, israelische Armee, israelische dies, israelische das und auf der anderen Seite palästinensische Zivilisten, palästinensische Opfer, palästinensische Kinder. Also das wird wirklich, und das ist auch wieder System, das hat wieder mit Framing zu tun, so wie du sagst, wo man die Hamas rauslässt. Was natürlich bitter ist, weil wir befinden uns im Krieg nicht mit den Zivilisten im Gazastreifen. Die Zivilisten werden als Schutzschilde missbraucht von den eigenen Leuten. Die Hamas sind ja authentische Gazaner, das dürfen wir nicht vergessen, die dort im Gazastreifen in der Regel geboren wurden, aufgewachsen sind, die dort familiär verbunden sind, vernetzt sind, ihre Freunde und Familie, ihren gesamten Werdegang dort hatten. Und deswegen wir uns im Krieg befinden eigentlich mit der Hamas-Führung und ihren Kämpfern der verschiedenen Bataillone, die ihre eigenen Leute missbrauchen. Dem sind wir natürlich bewusst. Also das ist für uns keine Neuigkeit. Deswegen haben wir von Anfang an in diesem Krieg, sind wir auf zwei Spuren unterwegs. Die eine Spur ist vis-à-vis den Terroristen, wo wir natürlich so präzise wie möglich gegen sie vorfahren wollen. Auf der parallelen Spur vis-à-vis den Zivilisten, wo wir versuchen, alles Mögliche an Sachen, humanitäre Hilfe zu leisten, Warnanrufe zum Beispiel, SMS verschicken, Zehntausende Anrufe bei Menschen zu Hause, Flyer aus der Luft auf Arabisch über Räume, wo wir die Menschen wegbewegen wollen, damit sie aus der Schusslinie sich entfernen. Das alles hat in der Geschichte der Menschheit keine andere Armee in irgendeinem Krieg gemacht. Das ist meine Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich. Ich, Arye Shalikar, bin vielleicht irgendwie als IDF-Sprecher irgendwo voreingenommen, Tom. Aber du bist ja hier nicht zum ersten Mal, du kennst dich hier aus, du beobachtest. Ist meine Feststellung daneben oder ist es wirklich so, dass die israelische Armee da wirklich viel leistet? Und wenn die israelische Armee wirklich viel leistet in Sachen humanitärer Hilfe, sage ich jetzt mal, und die Menschen dort aus der Schusslinie wegbekommen, obwohl die eigenen Leute sie in der Schusslinie haben wollen, ja, so absurd, sehen das die Journalisten des Spiegel und der Zeit nicht?
Ich hoffe, dass sie es sehen. Wie sie dann zu ihren Schlüssen kommen, das wäre dann die spannende Frage, weil es ist ja eigentlich nicht übersehbar. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wenn man in Israel unterwegs war, wenn man sich mit dem Militär beschäftigt hat, dann man kommt nicht umhin zu attestieren, dass das israelische Militär sehr viel Wert auf den Schutz des Lebens, auch von Zivilisten, der Gegenseite legt. Das haben auch viele Militärexperten mehrfach betont. Was ein bisschen seltsam ist, ist natürlich, dass mancher Mensch in Europa vielleicht ein Fehlverständnis davon hat, was Krieg bedeutet. Man hat das Gefühl, man kann einen Präzisionskrieg führen, der dann vielleicht so geartet ist, dass man zwei Scharfschützen auslegt und die räumen dann irgendwie die Köpfe einer Terrororganisation ab. Aber so funktioniert Krieg nicht. Und Krieg ist dreckig und Krieg ist schrecklich und Krieg bringt Leid. Und umso wichtiger ist es dann natürlich, darauf hinzuweisen, wer diesen Krieg gestartet hat. Und das war einfach die Hamas. Weil das Ceasefire, das gab es bis zum 6. Oktober und gebrochen hat es die Hamas. Und noch ein Wort zu dem Thema Medienberichterstattung. Ich habe gerade gestern einen Podcast auch veröffentlicht, einen eigenen. Und da ging es um die Medienberichterstattung zum Thema Polizeigewalt, israelische Polizeigewalt in Jerusalem am Ramadan. Das heißt, ich war die beiden letzten Freitage in Jerusalem und habe einfach mal nur das Treiben beobachtet, also die muslimischen Gläubigen, die da Richtung Tempelberg gelaufen sind und eben die israelische Polizei. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie wahnsinnig viele Kameras und Aktivisten sich versammeln, sobald etwas passiert und dann die Kamera darauf halten und immer aber natürlich erst in dem Moment einschalten, in dem die Polizei reagiert, weil vorher sieht man, da werden Polizisten beschimpft, angerempelt. Und ja, die reagieren auch nicht zwangsläufig zimperlich, die Polizisten. Die haben hier auch eine Art, ich nenne es mal, es gibt eine Nahostweise zu reagieren. Wir sind hier halt nicht in Dänemark. Und dann jetzt, gestern war ich wieder vor Ort und habe in Jerusalem gesehen, dass auf einmal keine Kamerateams da waren. Und das, obwohl es Ramadan war, Freitag war, das heißt, das Potenzial für Gewalt war sehr groß. Und ich war den ganzen Tag da und es waren wirklich zwei, drei einzelne Kameras, die ich nur gesehen habe. Auch keinen einzigen Aktivisten mit Kamera habe ich gesehen. Und siehe da, an dem Tag ist keine Gewalt passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Beweise dafür. Es ist nur meine Theorie, aber mein Gedanke ist, man spricht sich ab. Mein Gedanke ist, dass Sender wie Al Jazeera, die sonst allgegenwärtig sind, mit den Randalierern in irgendeiner Art und Weise in Kontakt stehen, dass man diese anti-israelische Narrative in die Welt senden kann, die ja eben aus dem Kontext gerissen sind, die meines Erachtens nach zu einem gewissen Teil gestellt sind. Und ich finde, die Medienberichterstattung ganz gefährlich und sie verfängt. Und sie verfängt in einem Ausmaß, sowohl in der arabischen Welt als auch jetzt mittlerweile in Europa, das mir einfach Sorge bereitet.
Und sie schürt vor allem auch sehr intensiv Judenhass überall, hier im Nahen Osten auch, aber auch gerade auf europäischer Straße, in Amerika, überall, wo sie diese Aktivisten, die natürlich nicht die Aktion, sondern in der Regel die Reaktion der Juden bzw. des jüdischen Staates zeigen, dass nicht nur jetzt in Jerusalem, wie du das gerade schilderst, am Freitag gestern zu Ramadan, sondern auch seitdem nicht 7. Oktober, sondern 8. Oktober, wo man halt wirklich mit der Kamera nur noch irgendwie in die Welt herausträgt, was eigentlich die Juden so treiben, was Israel so treibt und nicht, was die Ursache, was der Ursprung der jetzigen Problematik ist.
Ja, man sieht es ja auch, wenn man als Journalist unterwegs ist. Schon in den ersten Tagen nach dem Angriff war ich dann in Sderot unterwegs, das ist eine Grenzstadt am Gazastreifen, da stehen dann wirklich 60, 80 Kameras, alle auf einem Hügel, alle in Richtung Gazastreifen gerichtet. Man wartet praktisch darauf, dass das israelische Militär irgendwas tut, man möchte da alles draufkriegen, ich weiß es nicht wozu, ob man nur darüber berichten oder etwas verurteilen möchte. Aber dann fährt man in den Norden des Landes, wo Israel tagtäglich beschossen wird. Da gehen tagtäglich Raketen runter. Ich habe das gesehen. Ich habe die Raketen über mir gesehen. Ich habe getroffene Gebäude gesehen. Ich habe getroffene Autos gesehen. Und da ist niemand. Da ist einfach fast niemand unterwegs. Natürlich gibt es einzelne Kollegen, die auch in den Norden fahren und darüber berichten. Es ist aber so, dass auch wieder hier an diesem Punkt, an dem jüdischen Leid hat man kein Interesse. Meine persönliche Theorie ist die, dass Israel weiter beschossen werden wird aus dem Norden und eines Tages muss Israel reagieren. Denn Israel kann es ja zum Beispiel nicht akzeptieren, dass die Bewohner von Kiryat Shmona nicht irgendwann in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren können. Die müssen irgendwann zurückkehren können. Und sobald Israel militärisch reagiert, dann stehen die 60, 80 Kamerateams alle oben im Norden. Aber erst, wenn Israel reagiert.
Und dann sind die Kameras nicht auf Israel gerichtet, sondern in den Libanon hinein, weil man will Bilder sehen, was denn die Juden und Israel so im Libanon so anstellen. Und dort wird natürlich dann auch wieder schön gezeigt, wie entweder angeblich oder nicht angeblich zivile Opfer im Libanon dann natürlich mit ihrem Leben eventuell bezahlen für die Gruseltaten, Horrortaten und den Beschuss natürlich der Hisbollah aus dem Libanon, wo wir jetzt seit über 5 Monaten uns das gefallen lassen, als souveräner, demokratischer, freier Staat. Ich glaube, dass viele der Zuhörer hier und allgemein im Westen, solange man nicht selber unter so einem massiven Beschuss ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was wir hier gerade besprechen, weil es ist schwierig, ihr wisst, sich das vorzustellen, wenn die Schlinge nicht um den eigenen Hals zugezogen wird, wenn die Pistole nicht auf den eigenen Kopf gerichtet ist, ne, sondern irgendwo weit weg, von mir aus am Hindukusch, da kann man es sich noch weiterhin bequem machen, weil was hat das mit mir eigentlich zu tun? Kann ich prinzipiell mit leben, solange man fair ist in Sachen Kamera, wenn man bei Konflikt in beide Richtungen die Kamera hält und nicht nur immer in die eine Richtung und zwar in die Richtung, wo halt Israel gegen vorgeht, um dann natürlich zu zeigen, was Israel so treibt. Tom, zum Abschluss eine Frage Richtung Israel oder Nahen Osten und eine Frage Richtung Deutschland und Europa. Die erste Frage Richtung Nahost. Siehst du das oder hast du ein Gefühl, dass Frieden hier in der Region überhaupt eine Option ist und in Sachen Zwei-Staaten-Vorschlag, wie nimmst du es wahr? Du triffst hier viele Leute, du redest mit Juden, mit Arabern, mit Christen, mit alt und jung, mit religiös und nicht religiös, du bist nicht zum ersten Mal im Land. Was ist dein Eindruck?
Ich persönlich will ja die Hoffnung nicht außen vor lassen, wie viele das tun und ich kann natürlich nachvollziehen, dass man hier in der Region wirklich manchmal nah daran ist, aufzugeben, die Hoffnung darauf, dass sich das irgendwann stabilisiert. Ich persönlich hoffe und sage einfach, ja, ich glaube, da kann man noch mal was bewegen. Im Moment sieht es schlecht aus. Andererseits, was auch immer man von Trump halten mag, die Abraham Accords, die waren ein großer Schritt. Und wenn man beispielsweise jetzt noch mit Saudi-Arabien da übereinkäme, dann wäre das meines Erachtens nach auch ein großer Schritt in Richtung einer Befriedung der Lage. Wie das mit einem Staat Palästina weitergehen soll, einem etwaigen, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, als Reaktion auf den 7. Oktober einen Staat Palästina zu gründen, das käme mir einfach falsch vor. Also man kann nicht irgendwo hingehen, man kann nicht einfach Frauen in die Genitalien schießen und ihnen Körperteile abtrennen und vergewaltigen und morden und Menschen verbrennen. Ich habe ja auch die Videos dazu gesehen, ich habe die Tatorte gesehen und dann daraufhin mit einem Staat belohnt werden. Also das ist kein Widerstand bei
aller Liebe. Das sehe ich wie du, das ist absolut kein Widerstand und das sollte man in keinster Weise tolerieren und auch nicht relativieren und auch nicht, nachdem man es gesagt hat, mit Ja-Aber kommen, das Ja-Aber relativiert und das kann ich mittlerweile überhaupt nicht mehr irgendwie dulden und nachvollziehen. Aber mit Blick nach Deutschland, Schweiz, du bist ja Schweizer-Deutscher, du kennst beide Staaten sehr gut, du nimmst ja auch die Tendenzen und die Trends in diesen Staaten wahr, mit Bezug Richtung Nahosten, mit Bezug Richtung Israel. Wir wissen beide, Judenhass, Israelhass, Antisemitismus, wie auch immer man es nennen mag, ist weit verbreitet. Nimmst du da wahr, dass wir uns da irgendwo in sehr, sehr problematischen Situationen wiederfinden, seit dem 7. Oktober erst? Oder ist das allgemein so auch vor dem 7. Oktober und die Social-Media-Plattform, wie siehst du das allgemein? Wohin führt die Reise, wenn wir von heute mal Richtung in 5 Jahren, in 10 Jahren, vielleicht 1, 2 Generationen von heute in Sachen, wie die Menschen in Deutschland und der Schweiz Richtung Israel und dem Nahen Osten schauen?
Da bin ich weniger hoffnungsvoll, um ehrlich zu sein. Ich habe mehr Hoffnung für den Nahen Osten, auch wenn das jetzt manch einem komisch vorkommen mag. Aber ich kenne ja wirklich sowohl jetzt hier Israel und die Situation recht gut, als auch natürlich Deutschland und die Schweiz. Mir machen die großen Desinformationskampagnen Sorge, weil, was man ja verstehen muss, wir reden von Judenhass. Aber viele der Menschen, die aufstehen und beispielsweise etwas gegen Israel tun, die glauben ja morgens, wenn sie aufstehen, ich tue jetzt was Gutes. Ja, man darf ja nicht glauben, dass da jemand aufsteht und dann sagt, so, oh, heute bin ich mal ganz fies. Nein, derjenige steht auf und glaubt, er tut was Rechtschaffenes, was Gutes. Und viele dieser Menschen sind auch auf massive Desinformationskampagnen reingefallen. Wenn ich das einfach sehe, welche Beiträge da gerade bei Social Media und am schlimmsten bei TikTok kursieren, das sind Sachen, die entweder komplett falsch sind, das sind Sachen, die aus dem Kontext genommen sind, das sind Sachen, die verdreht sind. Die Manipulation läuft auf einem Niveau, das ich für fast unvorstellbar gehalten hätte. Zugegeben, ich habe immer gesagt, dass Antisemitismus ein massives Problem ist. Das habe ich schon vor dem 7. Oktober gesagt. Da wollte es dann noch keiner wirklich glauben oder da wollte man da noch nicht drüber reden, weil das ist ja dieses Ewig-Thema, ne, dass man gerade in Deutschland irgendwie eigentlich eher lieber loswerden will. Und nee, da sehe ich im Moment schwarz. Also wenn wir so weitermachen, wenn wir nicht uns anschauen, was da bei Social Media passiert, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, was Desinformation ist, dann wird sich das sehr problematisch entwickeln.